Wir befinden uns im Jahr 1665 und schauen einem Mann mit dem Namen Robert Hooke über die Schulter. Er selber schaut gerade durch ein Mikroskop, ein Gerät, das damals noch ziemlich neu war. Er schaut sich eine Korkprobe an, also die Rinde von Korkeichen, aus der zum Beispiel Flaschenkorken sind. Was er da sieht, wird er später Zellen nennen. Kleine, regelmäßige Hohlräume im Material, die ihn an die Schlafräume von Mönchen in einem Kloster erinnern, die auch Zellen genannt wurden. Und damit haben wir gerade die erste Verwendung des Wortes Zelle für, naja, Zellen miterlebt. Ungefähr 150 Jahre später erkennen zwei Wissenschaftler, Schleiden und Schwann, dass diese komischen Zellen, die Robert Hooke da entdeckt hatte, eigentlich die Grundbausteine aller Lebewesen sind. Eine Frage, die sie aber nicht beantworten können, ist, wo die Zellen eigentlich herkommen. Sie glauben, sie wachsen aus dem Zellkern oder entstehen aus dem Material im Zwischenraum zwischen den Zellen. Es dauert noch mal ein bisschen, bis klar wird, dass Zellen und damit im Prinzip auch Lebewesen nicht einfach so spontan entstehen können. Louis Pasteur entdeckt, dass eine sterile Lösung, wenn sie verschlossen ist, auch steril bleibt. Wir würden jetzt vielleicht sagen, dass das nicht gerade eine weltbewegende Entdeckung ist. Aber ehrlich gesagt, war es das schon irgendwie. Das war nämlich eine Zeit, in der noch darüber diskutiert wurde, ob Lebewesen vielleicht einfach so aus dem Nichts entstehen können. Aber im Jahr 1855 veröffentlicht Rudolf Virchow dann endlich, was uns heute so natürlich vorkommt. Zellen können nur aus anderen Zellen entstehen, nicht anders. Jede Zelle ist also mal aus einer anderen Zelle entstanden und die aus noch einer anderen und die aus noch einer anderen und so weiter und so fort. Wie Terry Pratchett vielleicht sagen würde, Zellen bis ganz nach unten. Aber was ist, wenn das nicht unbedingt so sein muss? Was ist, wenn wir als Menschen Zellen herstellen könnten, aus ihren Grundbausteinen zum Beispiel? Und damit dem Grundsatz von Virchow und alles Lebens auf der Erde einfach widersprechen? Tja, dann reden wir von synthetischen Zellen. Das ist ein echtes und super spannendes Forschungsfeld, das mehr und mehr Fortschritte macht. Und eines, was etwas schaffen könnte, was es seit der Entstehung des Lebens nicht mehr gegeben hat. Eine Zelle, die nicht aus einer anderen Zelle entstanden ist. Und deshalb soll es diesmal bei Laborgeflüster genau darum gehen. Wie könnte man so eine synthetische Zelle bauen? Was hätte man davon? Und würde das überhaupt so funktionieren? An sich ist das eigentlich eine relativ offensichtliche Frage. Wenn wir wissen, aus was Zellen so bestehen, können wir dann vielleicht einfach eine bauen? Ganz so einfach ist das nicht, aber das werden wir gleich noch sehen. Erstmal schauen wir nochmal kurz zurück in der Zeit, ins Jahr 1912. In diesem Jahr wurde von Stéphane Leduc der Begriff synthetische Biologie zum ersten Mal benutzt. Er meinte damit die Möglichkeit, biologische Phänomene mit chemischen Mitteln nachzubilden. Bis die synthetische Biologie so richtig ins Rollen kam, hat es aber noch ein bisschen gedauert, bis wir moderne molekularbiologische Methoden hatten. Eigentlich hat es zwei Dinge gebraucht, damit die Idee von synthetischer Biologie wirklich umgesetzt werden konnte. Das erste ist die Möglichkeit, mit DNA zu arbeiten, sie zu vervielfältigen und sie zu manipulieren. Das wurde in den 70ern und 80ern erstmals so möglich, wie es die synthetische Biologie braucht. Aber allein ist das irgendwie witzlos. Ich kann zwar etwas manipulieren, aber ich habe noch gar keine Ahnung, was und mit welchem Ziel. Damals war nämlich noch nicht genug darüber bekannt, wie biologische Prozesse eigentlich so reguliert werden. Aber als dann so in den 90ern die Systembiologie und die ganzen Omics, Genomik, Proteomik, Transkriptomik und so weiter, alles Möglichkeiten, viele verschiedene Systeme, Gene, Proteine, was auch immer in ihrem Zusammenwirken zu beobachten, als also die ganzen Omics endlich mehr Wissen darüber geliefert haben, da konnte sich die synthetische Biologie richtig austoben. Aber in den fast 100 Jahren zwischen der Erfindung des Begriffes synthetische Biologie und den 90ern hat sich auch die Bedeutung davon ein bisschen geändert. Es geht nicht mehr so sehr darum, biologische Phänomene nachzubilden. Das Ziel ist eher, biologische Systeme so zu verändern, dass sie einen bestimmten Zweck erfüllen können. Nur, was sind das so für Zwecke? Wieso sollten wir sowas überhaupt wollen? Zum Beispiel um Arzneistoffe herzustellen oder gentechnisch veränderte Mikroorganismen, die Plastik abbauen können. Oder um einfach mal nichts zu produzieren und stattdessen Grundlagenforschung zu betreiben. Aber ich finde auch, synthetische Biologie hat auch viel mit der persönlichen Einstellung zu tun. Hört sich vielleicht komisch an, aber viele Dinge, die in der synthetischen Biologie gemacht werden, werden genauso auch in anderen Disziplinen der Biowissenschaften gemacht. Deshalb ist es auch immer eine persönliche Frage, ob man etwas als synthetische Biologie sieht oder nicht, und immerhin wird Wissenschaft immer von Menschen mit ihren eigenen persönlichen Wünschen und Einstellungen gemacht. Und viele Menschen in der synthetischen Biologie sehen eher das Ingenieurwesen als die Wissenschaft im Vordergrund. Es geht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und dafür baut man aus Teilen etwas zusammen, das genau das kann. Nur eben, dass man ein biologisches System baut, mit biologischen Teilen und hauptsächlich mit Methoden aus der Gentechnik. Andere Disziplinen sehen die gleiche Tätigkeit vielleicht eher als ein Werkzeug, einen Weg, um zum Beispiel eine biologische Frage zu beantworten. Aber so oder so, wir arbeiten letztendlich mit der gleichen Grundlage, nämlich lebenden Organismen. Und da sind solche Überschneidungen kein Wunder. Und letztlich können wir alle nur von der Arbeit der anderen profitieren. Jetzt lassen wir den küchenpsychologischen Exkurs zum Mindset von synthetischen BiologInnen mal hinter uns. Ich persönlich war nur immer verwirrt, wo jetzt synthetische Biologie anfängt und wo sie aufhört. Daher wollte ich mal kurz klarstellen, dass das auch viel mit dem eigenen Blick auf die Dinge zu tun hat. Eigentlich geht es mir aber vor allem darum, dass die synthetische Biologie in den letzten Jahrzehnten echt große Fortschritte gemacht hat. Und die Frage danach, ob man auch eine komplette synthetische Zelle bauen könnte, liegt da, finde ich, schon echt nahe. Immerhin sind Zellen die Grundlage für jede Lebensform. Und im ersten Moment sehen sie gar nicht mal so kompliziert aus. Eine Zelle ist einfach nur ein Haufen biologisches Zeug mit einer Membran drumherum. Manchmal sind es auch zwei Membranen und manchmal gibt es noch zusätzlich eine Zellwand, aber das ignorieren wir erstmal. Und das Zeug darin? Da brauchen wir auf jeden Fall eine Art von Erbinformationen, zum Beispiel DNA. Wir brauchen dann noch eine Möglichkeit, die Erbinformation zu vervielfältigen und sie abzulesen und aus den Informationen darauf Proteine zu machen. Und dann vielleicht noch irgendwie die chemische Umgebung erkennen und Energie aus Nährstoffen gewinnen können. Und fertig ist die Zelle. Also, Membran, Erbinformationen, die repliziert und abgelesen werden können, Stoffwechsel, Interaktion mit der Umgebung. Das ist tatsächlich nicht zu viel, wenn wir die Details ignorieren. Wie schwer kann das schon sein, das nachzubauen? Die Antwort ist super schwer. Wir können die Details nämlich nicht ignorieren. Die Details sind wichtig. Je mehr wir über die Biochemie von Zellen lernen, desto mehr erkennen wir auch, wie viel wir einfach noch nicht wissen. Statt etwas Zeug mit einer Membran drumherum sind Zellen super organisiert, mit abgetrennten Bereichen für bestimmte Zwecke, einem Transportsystem, das Dinge zu den richtigen Bereichen bringt, einem sich ständig ändernden Skelett, einem komplexen Gleichgewicht aus ständig neu hergestellten und wieder abgebauten Proteinen, verzweigten Signalwegen, die das Verhalten der Zelle fein einstellen können und so weiter und so fort. So eine Zelle sieht vielleicht auf den ersten Blick einfach aus, aber sie ist ein ziemlich komplexes Ding. Und zwar im besten Wortsinn. Nicht nur kompliziert, mit vielen verschiedenen Teilen und Signalwegen, sondern komplex. Weil die ganzen Dinge und Signalwege irgendwie miteinander zusammenhängen und voneinander abhängen. Weil das so komplex ist, müssen wir, ob wir wollen oder nicht, bei synthetischen Zellen ein paar Abstriche machen und das Ganze erstmal ein bisschen einfacher halten. Deshalb fangen wir auch mit der am wenigsten komplexen Möglichkeit an und lassen die Zelle einfach komplett weg. Ihr müsst euch jetzt nicht veräppelt vorkommen, dass ich in einem Podcast über synthetische Zellen die Zellen gerne weglassen möchte. Wir holen sie bald wieder dazu. Aber ich denke, es ergibt Sinn, wenn wir uns langsam vorarbeiten und erst über zellfreie Systeme reden. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr wollt gerne ein Protein herstellen, das aber toxisch ist. Normalerweise würdet ihr das gentechnisch in Bakterien oder so machen, aber das toxische Protein würde die Bakterien, die ihr dafür benutzen wollt, leider umbringen. Was macht ihr also? Eine Möglichkeit ist, dass ihr euer Protein zellfrei herstellt. Ihr nehmt also alles, was es normalerweise auch in Bakterien gibt, um aus dem Bauplan auf der DNA ein Protein zu machen, aber eben ohne das Bakterium. Ihr lasst euch das Protein einfach von dem Zusammenspiel der ganzen Komponenten darin herstellen. Das wäre ein einfaches Beispiel für ein zellfreies System. In der Praxis werden dafür oft Lysate von Bakterien benutzt, also quasi der Inhalt von toten Bakterien. Ich finde aber, wenn wir uns synthetische Systeme anschauen wollen, die Funktionen von Zellen nachahmen, ist es ein bisschen gecheatet, wenn wir mit einer funktionierenden Zelle anfangen und deren kompletten Inhalt benutzen. Aber das muss man ja nicht so machen. Man kann auch die einzelnen Komponenten des Systems gezielt zusammenfügen. Und damit kann man dann bestimmte Fähigkeiten von Zellen, zum Beispiel Proteine herzustellen, synthetisch nachahmen, ohne aber eine ganze Zelle synthetisch aufbauen zu müssen. Solche zellfreien Systeme können ziemlich praktisch sein. Wie gesagt, kann man damit gut toxische Stoffe herstellen. Aber vor allem sind sie sehr flexibel und einfach an die Bedingungen anpassbar, die man gerade so braucht. Und was gerade bei industriellen Anwendungen super wichtig ist, lassen sie sich oft besser skalieren als zellbasierte Systeme. Trotzdem muss ich im Interesse der Fairness dabei bleiben und die zellfreien Systeme disqualifizieren. Zellfrei schließt ja schon automatisch aus, dass es eine synthetische Zelle ist. Wenn also zellfreie Systeme nicht zählen, welche Möglichkeiten haben wir dann noch? Eigentlich bleiben nur zwei übrig und eine davon nennt man Top-Down-Ansatz. Man fängt mit einer echten Zelle an, nimmt Teile weg und ersetzt sie mit synthetischen, bis man eine synthetische Zelle hat. Damit haben WissenschaftlerInnen zum Beispiel 2010 das Genom von Mycoplasma-Bakterien gegen ein künstlich hergestelltes Mycoplasma-Genom ausgetauscht. Oder das Synthetic Yeast Genome Project. Das ist ein Konsortium, das alle 16 Chromosomen von Hefe gegen künstlich hergestellte Chromosomen austauschen möchte und es auch schon geschafft hat, alle 16 erfolgreich herzustellen. Und versteht mich jetzt nicht falsch, das sind beeindruckende Leistungen, für die nützliche Entwicklung in der Herstellung von synthetischen Genomen und dem Transfer davon in Zellenreihen nötig waren. Aber ich muss jetzt einfach mal das komplette Feld der Top-Down-synthetischen Biologie auch disqualifizieren. Wir wollen uns ja an den Ausspruch von Stéphane Le Duc halten, dass ein biologisches Phänomen mit chemischen Mitteln nachgestellt wird. Und da zählt es halt nicht, mit einer echten lebenden Zelle anzufangen. Wenn jetzt aber zellfreie Systeme nicht zählen, weil es keine Zellen sind, und Top-Down nicht, weil man dafür lebende Zellen benutzt, was bleibt dann noch übrig? Eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich die synthetischen Zellen bottom-up aufzubauen. So nennt man es, wenn das ganze System aus einzelnen Teilen zusammengesetzt wird. Dabei muss man natürlich fundamentalen Prinzipien zum Aufbau von Zellen folgen. Aber dadurch kann man auch viel über eben die Prinzipien herausfinden. Und weil jede Kleinigkeit bewusst ausgewählt wird, kann man die Zelle genau auf die Anwendung maßschneidern, für die man sie braucht. Aber Zellen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Auch wenn ich ein bisschen spoilere, aber es gibt keine synthetischen Zellen, die komplett wie natürliche Zellen funktionieren und aus Einzelteilen zusammengebaut wurden. Zumindest noch nicht. Wenn ich gleich also von synthetischen Zellen rede, dann meine ich damit sowas wie zellähnliche Systeme, die ein oder ein paar Merkmale von Zellen besitzen. Was genau die Merkmale sind, wissen wir ja schon. Wir brauchen eine Abgrenzung nach außen und am besten auch innerhalb der Zelle verschiedene abgetrennte Bereiche. Das nennt man Kompartmentalisierung und das braucht man, damit es unterschiedliche chemische Umgebungen innerhalb einer Zelle geben kann. Dann brauchen wir eine Erbinformation, die auch vervielfältigt werden kann. Sonst wird es mit dem Vererben der Erbinformation nämlich schwierig. Wir wollen gerne basierend auf der Erbinformation Proteine herstellen können und außerdem möchten wir gerne einen Stoffwechsel und eine Energieversorgung. Was ich vorher noch nicht genannt habe, was für Zellen aber auch wichtig ist, ist, dass sie sich teilen können, sich bewegen und auch mit anderen Zellen und ihrer Umgebung kommunizieren. Man kann diese ganzen Merkmale als eine Art Module sehen, die sich unabhängig voneinander umsetzen lassen. Für jedes Modul gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zumindest wenn man nur ein einzelnes davon möchte. Es gibt zum Beispiel synthetische Zellen, die können Photosynthese betreiben und damit selber aus Licht Energie gewinnen. Und das Ganze lässt sich mit der Farbe des Lichts steuern. Aber naja, was bringt einem eine Zelle, die sich selber mit Energie versorgt, wenn sie mit der Energie dann nichts weiter anfangen kann? Darum wäre es natürlich super spannend, die einzelnen Module miteinander zu kombinieren. Da wird es dann aber ein bisschen komplizierter. Trotzdem ist es schon möglich, synthetische Zellen mit sinnvollen Kombinationen herzustellen. Zum Beispiel könnte die Energie, die eine synthetische Zelle gewinnt, genutzt werden, um damit Proteine herzustellen. Das braucht nämlich viel Energie, typischerweise in ATP, der Energiewährung der Zelle, gespeichert. ForscherInnen haben eine synthetische Zelle gebaut, die genau das kann. Mit Licht ATP generieren und das dann nutzen, um Proteine herzustellen. Die Zelle ist ein großes Vesikel, eine Membrankugel, die das Innere der Zelle umschließt. Im Inneren gibt es alles, was für die Biosynthese von Proteinen gebraucht wird. Und es gibt kleinere Vesikel in dem Großen, In der Membran der kleinen Vesikel sitzen zwei Proteine. Eines davon pumpt mit Hilfe von Lichtenergie Protonen, positiv geladene Wasserstoffionen, die ein Elektron abgegeben haben, in das kleine Vesikel rein. Dadurch sind in dem kleinen Vesikel viel mehr Protonen als draußen, wie Wasser in einem Stausee. Das zweite Protein lässt die überschüssigen Protonen aus dem kleinen Vesikel wieder nach draußen fließen. Und wie bei einem Wasserkraftwerk nutzt es die dabei frei werdende Energie, um ATP aufzubauen. Und genau das ATP kann dann wieder die Zelle benutzen, um die Erbinformationen auf einem DNA-Strang auszulesen und die entsprechenden Proteine herzustellen. Oder, was auch eine ziemlich logische Kombination ist, ist DNA-Replikation und Zellteilung. So machen es echte Zellen ja auch. Erst wird das Erbgut verdoppelt und dann teilt sich die Zelle, sodass jede Tochterzelle die gleiche Menge DNA hat wie die ursprüngliche Zelle. Und dafür gibt es auch eine synthetische Zelle, die genau das kann. Erst haben die WissenschaftlerInnen die DNA innerhalb eines Vesikels vervielfältigt. Und dann haben sie eine Vorstufe der Bausteine zugegeben, aus denen die Membran besteht. Innerhalb der Membran war außerdem ein Katalysator eingebaut, der die Vorstufe zu dem eigentlichen Baustein umgesetzt hat. Die neuen Bausteine haben sich dann in die Membran integriert, was dazu geführt hat, dass die Vesikel erst größer geworden sind und sich dann geteilt haben. Und in beiden Tochtervesikeln war jeweils ein Teil der vorher vervielfältigten DNA. So oder so ähnlich können die unterschiedlichen Module kombiniert werden. Aber ich denke, ihr seht auch, was für ein weiter Weg noch zu gehen ist, bis zu einer echten synthetischen Zelle. Oder, falls wir an der Stelle so philosophisch werden wollen, zu synthetischem Leben. Ob wir das Ziel jemals überhaupt erreichen können, eine Zelle mit allen Eigenschaften von natürlichen Zellen und damit eigentlich auch allen Eigenschaften des Lebens selber zu erschaffen, da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Es wirkt einfach wie ein viel zu weit entferntes Ziel, auch wenn die Grundfrage so einfach ist. Können wir eine Zelle aus ihren Bausteinen zusammenbauen? Ich weiß es nicht. Aber auf dem Weg dorthin können wir extrem viel lernen. Darüber, wie echte Zellen funktionieren. Darüber, wie die einzelnen Bausteine funktionieren. Und darüber, wie wir sie vielleicht anwenden können. Und vor allem, denke ich, steigert der Versuch, eine synthetische Zelle zu erschaffen, noch viel mehr unsere Bewunderung dafür, welche kleinen Wunderwerke Zellen eigentlich sind. Hier könnte der Podcast eigentlich enden. Wir haben gesehen, wie weit synthetische Zellen schon sind und was noch fehlt. Und wir haben eine einigermaßen pathetische Botschaft für den Schluss. Aber über eine Sache muss ich unbedingt noch reden. Es gibt nämlich nicht nur Leute, die echte synthetische Zellen bauen wollen, sondern auch Menschen, die gerne digitale Zellen erschaffen wollen. Und das ist ja auch erstmal kein schlechter Gedanke. Simulationen haben definitiv ihren Platz in den Biowissenschaften. Aber zu versuchen, eine ganze Zelle mit allen ihren Eigenschaften zu simulieren und das dann verkaufen als die Simulation verhält sich genau gleich wie die echte Zelle, das geht halt einfach nicht. Und nein, auch nicht mit KI. Auch wenn es Unternehmen gibt, die genau mit sowas Geld von Investoren einsammeln wollen. Das geht nicht, genau weil Zellen so komplex sind. Millionen kleiner Zahnrädchen, die ineinander greifen. Aber Zahnrädchen, die dynamisch sind, die mal zu einem Zahnrad passen und mal zum anderen, die auf ihre Umgebung reagieren, die auch mal den Platz von einem anderen Zahnrad einnehmen. Wir verstehen Zellen bei weitem noch nicht genug, damit wir sie wirklich komplett simulieren können. Wir können nicht mal immer mit Sicherheit simulieren, wie sich eine einzelne Mutation auf ein Protein auswirkt. Woher sollen wir dann sicher wissen, wie so eine Mutation die ganze Zelle beeinflusst? Es gibt wohl keine Person, die irgendwie im Bereich Biochemie forscht und noch nicht die Erfahrung gemacht hat, dass ein Experiment ganz anders ausging als erwartet. Das sind oft sehr verwirrende und gleichzeitig sehr lehrreiche Momente. Aber vor allem schaffen sie Demut für alles, was wir noch nicht wissen und wie uns so etwas so Kleines wie eine Zelle noch überraschen kann. Solche Überraschungen würden wir mit einer simulierten Zelle komplett außen vor lassen. Woher sollten die auch kommen? Und selbst wenn etwas Unerwartetes aus der Simulation herausfallen würde, woher sollen wir wissen, dass das auch echt ist? Klar, es könnte wahrscheinlich sein. Es könnte zum Input der Simulation passen. Aber wirklich echt? Dafür bräuchte es immer Experimente. Und wir machen Wissenschaft ja, um so gut es geht herauszufinden, wie die Realität so ist und nicht, was sich gerade plausibel anhört. Und nein, ich habe gerade keine Lust, dieses Statement philosophisch auseinanderzunehmen. Ich bin da so harsch, weil ich mir, wenn jemand behauptet, eine komplette virtuelle Zelle bauen zu wollen, die sich genauso verhält wie eine echte, das eigentlich nicht anders als mit bewusster Täuschung erklären kann. Vielleicht überschätze ich das ja auch. Aber wenn man sich schon mal gefragt hat, warum zum Teufel bei drei super einfachen, gleichgemachten Experimenten dreimal was anderes rauskommt, dann kann man doch nicht ernsthaft erwarten, eine ganze Zelle simulieren zu wollen. Das soll jetzt nicht heißen, dass man das gar nicht versuchen sollte. Man kann definitiv viel dabei lernen. Und wenn man zumindest einige Teile der Zelle simulieren kann, dann wäre das auch praktisch, zum Beispiel um Wirkungen oder Nebenwirkungen von neuen Arzneistoffen abzuschätzen. Aber es geht eben um Abschätzen, um wahrscheinliche Ergebnisse in einem begrenzten Anwendungsfeld. Und was anderes zu behaupten, geht für mich nicht. Aber wenn man das auf eine ethische Art macht und um die Begrenzung weiß, dann ist auch eine virtuelle Zelle eine Art von synthetischer Zelle. Und wer weiß, vielleicht sind das auch zwei Ansätze, die sich ergänzen können. Man lernt aus dem einen, echtes Experiment oder Simulation, und kann das Gelernte dann auf das andere anwenden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit der Forschung zu synthetischen Zellen weitergeht und welche coolen Ideen die ForscherInnen dabei noch haben werden. Wenn euch diese Folge Laborgeflüster gefallen hat, dann abonniert den Podcast doch sehr gerne oder bewertet ihn. Und besonders freuen würde ich mich, wenn ihr Laborgeflüster weiterempfehlt. Falls ihr Feedback habt, findet ihr alle Möglichkeiten dazu in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Okay, neuer Versuch, diesmal mit dem richtigen Mikrofon. Und deshalb soll es diesmal bei Log... Man sollte schon den Namen des eigenen Podcasts aussprechen können. Das geht ein bisschen schleppend heute, diesmal mit der Aufnahme. Eigentlich hat es zwei Dinge gebraucht, damit wir die Idee von synthetischer Biologie wirklich umsetzen gewähren konnten. Nein, nicht gewähren konnten. Es ist ja gut, wenn ich gestikuliere, um lebendiger zu sprechen bei der Aufnahme, aber ich sollte jetzt nicht Geräusche mit meinen Händen machen, die man dann hört. Auch wenn ich ein bisschen spoilere, aber... Es gibt keine synthetischen Zellen, die komplett wie natürliche Zellen funktionieren und aus Einzelteilen zusammengebaut wurden. Okay, nur die Ruhe, Timo. Auch diesen Satz wirst du aussprechen können. Atme einmal tief durch und dann klappt das. Wieso kann ich das Wort nicht mehr aussprechen? Es ging doch bis jetzt immer. Kompartmentalisierung. Scheint zu gehen. Noch ein Versuch.